Brandenburg.
Antenne Brandenburg.
Sonntagvormittag und mein Gast heute, eine ganz besondere Schauspielerin, eine von der man sagt, dass sie die Zerrissene und Kaputte genauso gut spielen kann wie das Leichte und Beschwingte. Oder es ist die Frau, die gleichzeitig süß und herb sein kann. Oder die Frau, die auch eine mittelmäßige Story allein durch ihre Erscheinung im Film wieder aufwerten kann. Oder privat machen ihr Charme und ihre unbekümmerte Herzlichkeit, ihre schiere Anwesenheit zum Wohlfühlprogramm. All das habe ich in Zeitungsartikeln der letzten Jahre gelesen. Eine Menge Lorbeerblätter, die hier verteilt wurden. Ich freue mich sehr, dass sie bei uns ist. Herzlich willkommen, Anna-Maria Mühe.
Dankeschön. Wer hat das alles gesagt? Das klingt toll.
Hört man gern, oder?
Ja, das geht ja, unter aber wie Öl.
Die Welt feiert 100 Jahre Bauhaus und das ZDF zeigt anlässlich dieses Jubiläums die Serie Die neue Zeit mit August Diehl und Anna-Maria Mühe in den Hauptrollen. Ausgangspunkt der Serie ist ein Treffen in den 60ern an der Ostküste der USA. Walter Gropius empfängt hier die Journalistin Stine Branderup und sie wirft ihm vor, er selbst habe die modernen Ideale des Bauhauses verraten. Dörte Helm war Studentin am Bauhaus und spielt in dieser Begegnung eine zentrale Rolle. Gespielt wird diese Frau von meinem Gast Anna-Maria Mühe. Sagen Sie, was ist das für eine Frau?
Also wir fangen mit der Geschichte mit Dörte Helm an, 1919. Sie kommt an die Kunstakademie zurück nach ganz klassischen Sommerferien, hat dort schon mal 3 Jahre studiert. Und nun wird ihr ein neuer Direktor vorgesetzt namens Walter Gropius und alles ist irgendwie neu und anders und sehr viel mutiger als vorher und rebellischer. Und sie merkt, okay, wenn sie hier bestehen will, muss sie eigentlich ihre gesamte Haltung, ihre Moralvorstellung, alles, was sie bis dato an was sie geglaubt hat, muss sie neu definieren und neu hinterfragen, sonst hat sie keine Chance. Sie kommt aus einem sehr erzkonservativen Haus, muss sich auch davon freimachen und wird dann im Laufe der Geschichte immer mutiger und auch rebellischer und setzt sich ein für die Gleichberechtigung von Mann und Frau. Ich finde an der Figur so toll, dass die eben nicht für sich kämpft, sondern für die Frauen oder für die Gleichberechtigung.
Sie sind dafür bekannt, dass Sie Ihre Rollen sehr genau aussuchen und nicht alles gnadenlos mit einem Yoda annehmen. Was hat Sie denn an der Figur der Dörte gereizt?
Also die Rolle, muss ich sagen, ist einfach ein Geschenk für jede Schauspielerin, weil man so eine große Entwicklung spielen darf und weil sozusagen im Kleinen losgeht und sie so schüchtern ist am Anfang und kaum fähig ist, vor anderen Menschen sich zu artikulieren oder eine Meinung zu äußern, bis zu einer absoluten Rebellin, die sagt, ihr könnt mich alle mal, ich ziehe hier meinen Stiefel durch und mit Recht und mache das erhobenen Hauptes, um dann am Ende, ja gut, das Ende erzähle ich jetzt nicht, aber das wäre ein bisschen blöd. Aber es ist einfach eine sehr spannende Figur und ich hatte viele Möglichkeiten, die zu füllen in alle Richtungen.
Wie war das denn für Sie, abzutauchen in diese Zeit?
Also die Zeit, muss ich sagen, rein modisch gesehen, finde ich die so schön.
Ich finde das ehrlich gesagt mal ein bisschen schwierig, weil die Kleider da so gewöhnungsbedürftig waren, in meinen Augen.
In deinen Augen als Mann, meinst du? Ja, das ist jetzt nicht so figurbetont, aber ich finde die Kleider schon sehr sympathisch, vielleicht sagt man so. Außerdem haben sie wirklich unfassbar tolle Stoffe gehabt. Also ich hatte, glaube ich, 130 Kostüme. Über 100 wurden davon auf meinen Leib geschneidert.
Unglaublich.
Hatte ich auch noch nie so. Das war ein Geschenk. Ich hatte eine ganz tolle Maskenbildnerin. Wir hatten wirklich unfassbare Szenenbildner. Ich meine, wir haben diese ganzen Stühle, diese ganzen Bauhaus-Sachen wurden ja nachgebaut. Das waren ja keine Originale. Die mussten alle zerstört werden danach. Das war so furchtbar. Weil wir natürlich alle irgendwas haben wollten.
Ja, davor
gesagt haben, ich nehme den Breuer. Das ging leider nicht.
Sie haben Musikwünsche mitgebracht, die wir natürlich gerne erfüllen. Einer davon irre bekannt. Was werden wir hören und vor allem warum?
Während wir in Weimar gedreht haben mit Bauhaus, gab es eine Bar, die hieß Roxanne. Und wir waren jeden Abend da und jeden Abend haben sie Roxanne von The Police gespielt. Auch ein Dauerhit, finde ich.
Anna-Maria Mühe ist heute mein Gast, eine ganz außergewöhnliche Schauspielerin, die Kritiker schon seit ihrer Jugend zu einer Art Wettlauf in Superlativen animiert. Anna, ich habe schon gesagt, ihre Rollen sind unglaublich verschieden, von der Biene in Dogs of Berlin, in Tiger-Leggings und mit aufgeklebten Fingernägeln, bis hin zu Beate Zschäpe mit eisernem Blick aus dunkler Seele. Dafür gab es auch den Bambi. Es war eine Rolle, die sie allerdings bis an ihre Grenzen gebracht hat, vor allem auch psychisch, auch wenn schon eine Weile her ist. Das Thema ist nach wie vor brisant. Was war denn das Schwierigste an dieser Rolle?
Na, also es geht natürlich damit los, dass ich eine Figur gespielt habe, die zum damaligen Zeitpunkt einfach vor Gericht stand, die noch kein Urteil bekommen hat. Und es war einfach brandaktuell. Also es war es war nichts, was man, wie jetzt zum Beispiel bei Bauhaus, wo ich eine Figur spiele, die schon sehr viele Jahre tot ist, die, wo man auch eine gewisse Freiheit hat, eine gewisse künstlerische Freiheit, das auszuführen. Beate Zschäpe ist eine Frau, die jeder kennt in Deutschland, über die jeder eine Meinung hat, über die ich natürlich auch eine Meinung hatte, sozusagen. Also wenn ich eine Figur spielen will, dann muss ich die lieben.
Ah ja.
Das ist schwierig.
Das ist schwierig.
Bei so einer Figur. Ja. Insofern musste ich mir Sachen bauen, damit ich da dahinter stehen kann. Zumindest für diese Zeit. Ne? Ich rede nicht von mir als Anna. So. Aber für diese Zeit musste ich die Figur verteidigen mit allen Mitteln. Und das habe ich versucht. Das war das Anstrengende daran.
Sie haben auch lange gebraucht, um diese Figur wieder loszuwerden. Sie haben das so eine ganze Weile mit sich rumgetragen, diesen etwas dunkleren Blick auf die Dinge.
Ja, das war einfach wirklich eine so negative und schlechte Energie, wie ich die so noch nie vorher oder auch nachher jetzt gespürt habe. Also ich hatte viele Albträume auch immer während des Drehs und habe danach dann auch länger gebraucht, ja, um das loszuwerden. Das ist einfach eine Figur gewesen, die mich ein bisschen aufgefressen hat, ja.
Sie sind bekannt dafür, wie Sie es gerade schon angesprochen haben, sich akribisch auf Rollen vorzubereiten und dabei auch bis an die Grenzen des Möglichen zu gehen, sowohl psychisch als auch physisch. Ich kann mich erinnern, Sie haben vor Jahren mal eine Heroinsüchtige gespielt und mussten für diese Rolle fast 10 Kilo abnehmen.
Mhm.
Wow, wie schafft man es denn, sich dafür zu disziplinieren?
Ach, das geht. Also wenn ich was für eine Rolle machen muss, das ist wirklich interessant, dann habe ich eine enorme Disziplin. Wenn ich mir als Anna, gibt ja manchmal so Phasen, wo man sich unwohl fühlt und sagt, oh, jetzt würde ich gerne mal 3 Kilo weniger haben auf dem Knochen. Wenn ich das anfange, ist das wirklich ein Witz, weil nach 3 Tagen höre ich wieder auf. Wenn ich das für eine Rolle mache, ziehe ich das wirklich durch.
Das ist erstaunlich.
Ja.
Sie bringen Opfer und sind dafür bekannt. Wenn es um Singen geht, wird Gesangsunterricht genommen, wie ich gehört habe. Es gab da auch mal einen Film, auch fürs ZDF, glaube ich. Da musste man singen können. Und im Casting hat sie gesagt, ja klar, kann ich. Dann war es aber soweit und da kam nicht viel, hörte ich.
Das war ein Kinofilm und zwar mein Blind Date mit dem Leben, mit Kostja Ullmann. Da geht es darum, dass er sich in meine Stimme verliebt. Und ich bin halt zum Casting gegangen und meinte, also Leute, können wir das mit der Stimme irgendwie ändern, in dass er sich in meinen Geruch verliebt?
Genau, der Duft.
Was ist dann der Duft. Und dann meinte der Regisseur Marc Rotemund zu Recht, ja, das hast du dir schon ausgedacht, aber wie sollen wir denn das dem Kinozuschauer transportieren?
Das ist schwierig. Für die Biene in Dogs of Berlin, da waren sie undercover auf dem Arbeitsamt in Marzahn.
Richtig.
Wow. Milieustudie.
Ja, das war toll. Also das musste ich auch machen, weil, also ich meine, ich wohne in meiner Blase im Prenzlauer Berg, das ist zwar wahnsinnig schön, hat aber relativ wenig mit der Biene zu tun.
Ja.
Insofern musste ich mich da mal ein bisschen aufhalten.
Wir erleben Sie ab heute Abend im ZDF-Mehrteiler die neue Zeit anlässlich des Jubiläums 100 Jahre Bauhaus. Liebe Anna-Maria, sagt man eigentlich Anna oder sagt man Anna-Maria?
Man sagt Anna, außer du bist streng mit mir, dann sagst du Anna-Maria.
Oh nein, ich bin nicht streng. Zurück in die Vergangenheit, ohne dass es wehtut. Ich weiß, Sie haben diese Geschichte schon ganz oft erzählt, aber nicht jeder kennt sie. Sie waren damals 15, als Sie in einer Berliner Bar entdeckt wurden. Und der Grund dafür soll ausgerechnet ein Streit mit einer Kellnerin gewesen sein oder eine Meinungsverschiedenheit. Ist das richtig?
Eine Meinungsverschiedenheit, ja. Ist so lustig, wie sowas dann immer so transportiert wird und wie groß diese Geschichte mittlerweile ist. Also eigentlich war es ganz klein und einfach. Es war um die Osterzeit. Ich war mit Freunden im Route 66 in der Pariser Straße, so ein American Diner. Wir haben uns hingesetzt und die Kellnerin war irgendwie unfreundlich zu uns. Wie so Kellnerin manchmal sind mit jungen Menschen oder auch Kellner mit jungen Menschen, die nimmt man halt nicht so ernst, weil wahrscheinlich geben sie auch kein Trinkgeld. So wurden wir behandelt.
Und ihr trinkt eh nur eine Limo. Und
dann wir trinken eh nur eine Limo. Was sollen die mit den 2,50 € anfangen? So. Und dann bin ich, weil es mich irgendwie genervt hat mit dieser Art, wie sie mit uns umgegangen ist, war so herablassend, bin ich einfach aufgestanden und habe gesagt, Leute, wir gehen woanders hin. Dann sind wir rausgegangen und dann uns gegenüber war ein Tisch, deswegen war ich auch so genervt, wo zwei Frauen mich die ganze Zeit angestarrt haben. Also so wirklich auch so ohne irgendwie darüber nachzudenken, dass es vielleicht unangenehm sein könnte für mich, haben sie mich die ganze Zeit angeguckt. 2 blonde Frauen. Die eine davon kam mir dann hinterhergerannt und als ich draußen vor dem Café stand, hat sie zu mir gesagt, du musst zu einem Casting kommen für meinen Film. Das stellte sich dann heraus, das ist Maria von Heland, die Regisseurin von Großes Mädchen Weinicht, wo ich beim Casting war und was ich dann auch bekommen habe.
Was wären Sie denn geworden, wenn es mit der Schauspielerei nicht geklappt hätte? Eine Frage, die auch schon 100 Mal gestellt worden ist, aber wir wollen es wissen.
Das ist eine gute Frage.
Kellnerin habe ich zum Beispiel neulich gelesen in einem ganz frühen Artikel.
In meiner Jugend hatte ich Berufswünsche, die gingen von Gerichtsmedizinerin über Kellnerin. So, also okay. Das war so die Spanne, die man sich vorstellen kann. Dann hatte ich sozusagen an dem Beruf schnuppern dürfen und dann war für mich ganz klar, es gibt nichts anderes. Ab Tag 1 wollte ich Schauspielerin bleiben und werden. Also ich meine, ich bin immer noch so, ne? Ich frage mich jedes Mal, ob ich wohl weiterdrehe oder ob es das dann war.
Ja.
Dann weiß ich gar nicht, was ich jetzt machen würde, weil ich habe ja nichts gelernt.
Sie stammt aus einer Schauspielerfamilie, ist die Tochter von Jenny Gröllmann und Ulrich Mühe. Ihre Karriere allerdings hat sie ganz alleine in die Hand genommen, ist aufgewachsen in Hamburg, Wien und Berlin. Anna, ganz ehrlich, Sie haben mir so ein ganz kleines bisschen leid getan, als ich gelesen habe, wie oft sie eigentlich umziehen mussten, ne? Was natürlich für ein junges Mädchen besonders schwierig ist, gerade wenn man immer wieder in eine neue Klasse kommt, wenn sich Freundschaften angebahnt haben, man sich vielleicht gerade eingelebt hat, und am liebsten bleiben würde. Wie haben sie es denn geschafft, sich immer wieder anzupassen?
Also ich habe 8-mal die Schule gewechselt. Es gab tatsächlich Zeiten, wo ich so nach einem Jahr zu meinem Vater gegangen bin und gesagt habe, so, wo geht's jetzt hin? Können wir mal weiterziehen?
Oh.
Das gab's auch. Natürlich gab's aber auch Zeiten, wie du die gerade angesprochen hast, mit 13, 14, da hast du deine erste Clique, da bist du das erste Mal verliebt. Ja. Da ist es einfach sauschwer. Da ist es einfach nur hart und ich habe nur geheult zu Hause und dachte, ich möchte einfach nicht weg. Aber was tatsächlich geholfen hat, das klingt jetzt so komisch oberflächlich, aber so ist es halt auch in dem Alter, war das, also die einzige Möglichkeit, mich ganz schnell anzupassen an eine Klasse, war modisch gesehen. Oh. Heißt, ich bin in eine Klasse gekommen und dann war, keine Ahnung, in Wien damals, in der 7. Klasse war das, da war ich halt auch nur für ein halbes Jahr. Das wusste ich auch vorher. Heißt, du hast 6 Monate Zeit, dir da irgendwie eine gute Zeit zu machen. Und da geht's ja dann nicht darum, ich will gut in der Schule sein, sondern nein, es geht darum, ich brauche Freunde und ich so, ne, das ist ja das, was in dem Alter irgendwie interessant ist. Die hatten alle so Dicky-Hosen an, diese Dicky-Bags-Hosen. Da bin ich also nach Hause, mein Vater meinte so, wir brauchen jetzt Dicky-Hosen, sonst werde ich hier nicht angenommen. Also das war meine Art, mich so irgendwie da einzufinden.
Was war denn das Horrorfach früher in der Schule?
Mathe. Oh Gott.
Wegen der Lehrer vielleicht oder wegen dem Stoff? Wobei Lehrer waren es ja dann doch.
Lehrer waren es dann sehr viele.
Sehr viele, ja.
Sie hatten alle eine Chance, haben sie alle vergeigt.
Keiner hat sie genutzt. Aber sie waren auch ein ganz normales junges Mädchen mit einem Poster von Take That überm Bett, wegen Robbie Williams vielleicht? Hm?
Ja.
Muss gar nicht schlimm sein.
Da hing Take That und da hing auch ganz viel, das finde ich aber mittlerweile wieder cool, Leonardo DiCaprio.
Das sind ja schon Poster, also cool. Sehr Hammer.
Ja, als ich ganz klein war, so mit 7, 8, war Madonna. Madonna-Poster.
Wow, so früh schon. Mhm. Aber da hat sich wahrscheinlich irgendjemand aus der Familie noch dafür stark gemacht, dass Madonna da ins Zimmer kommt.
Ja, das war meine Stiefmutter, die hat sie sehr gerne gehört.
Okay.
Und Susanne Lothar, die hat viel Madonna gehört und deswegen war viel Madonna in meinem Zimmer.
Mit der 11. Klasse haben Sie die Schule abgebrochen, ehrlich gesagt verständlich aus meiner Sicht. Sie mussten ja wirklich oft Spießruten laufen für den ersten Film, über den wir gerade gesprochen haben, Große Mädchen weinen nicht. Da hingen ja auch Plakate an der Litfaßsäule vor Ihrer Schule und das war auch der Punkt, wo es eine Menge Eifersucht seitens Ihrer Schüler gab, Mitschüler.
Das stimmt, ja, das war unangenehm. Also das war so ein bisschen, ich meine, ich kann das auch verstehen, ne? Im Nachhinein, ich meine, ist ja erwachsen und wahrscheinlich die das jetzt hören, die vielleicht damals beteiligt waren, werden jetzt auch darüber lachen und sagen, was haben wir da eigentlich gemacht? Aber ich war und bin ein total sensibler Mensch und kriege schnell schlechte Schwingungen mit. Und diese Litfaßsäule war nun ausgerechnet direkt vor der Schule.
Oh, bitter.
Plakatiert mit Großem Mädchen weinig, wo sozusagen mein Gesicht drauf ist, neben Caroline Herfurth, also auch so 2 riesige Gesichter. Das war einfach ein bisschen viel. Und dann gab es einfach Mitschüler, die damit nicht zurechtkamen, die dann eifersüchtig waren. Und ich kann das auch verstehen, aber ich meine, in dem Alter können Mädchen auch wirklich gemein sein untereinander. Okay. Und das habe ich leider ein bisschen abbekommen.
Ja. Eine unglaublich wandlungsfähige Frau, die uns schon seit ihrem 17. Lebensjahr eine Freude macht.
15. Lebensjahr.
15. Lebensjahr. Ich dachte, der Film kam jetzt später. Die beeindruckende Entwicklung, die haben wir wirklich über die Jahre mitbekommen. Sie leben in Berlin im Prenzlauer Berg mit ihrer Tochter. Die Kleine ist jetzt 6 oder 7?
6,5.
6,5. Mein Kleiner ist gerade 7 geworden. Mhm. Es ist eigentlich toll zu sehen, wie die Kinder sich gerade entwickeln. Ich musste meinem Kleinen zum Beispiel vor ein paar Tagen erklären, warum die Menschen in Brandenburg wählen gehen müssen.
Oh.
In welchen Momenten bringt Ihre Tochter Sie denn zum Staunen?
Also meine Tochter wurde gerade eingeschult Und okay, das finde ich alles erstaunlich. Also ich finde das absolut Wahnsinn, wie schnell sie da in dieser Klasse angekommen ist, wie sie sofort gefühlt eine Clique hat und zwar aus jeder Klasse jemanden. Und die hat auch Freunde aus der sechsten Klasse. Also das ist irgendwie völlig absurd. Hat am ersten Tag schon ihre ganzen Mädels mit Küsschen, Küsschen verabschiedet. Ich dachte, ich hätte noch 4 Jahre für sowas. Nein, es ist jetzt. Also momentan ist sehr viel Erstaunliches und sehr viel Spannendes, muss ich sagen.
Sind Sie eher eine strenge Mutter, eine diplomatische oder eine antiautoritäre?
Auf gar keinen Fall antiautoritär. Damit kann ich wirklich nichts anfangen.
Ich auch nicht.
Nein, ich bin... Ich meine, ich versuche sozusagen alles im besten Sinne zu machen und ich versuche streng zu sein, gelingt mir nicht oft. Ich möchte daran arbeiten, konsequenter zu sein. Ansonsten bin ich, glaube ich, ich versuche ihr einfach ein schönes Leben zu gestalten. Ich versuche ihr gute Werte mitzugeben. Aber so wie jeder, also jeder versucht ja, das also zumindest in dem Umkreis, in dem ich mich bewege, das Beste für das Kind tatsächlich und auch für sich selber, ohne sich selbst dabei zu vergessen. Also mir war es auch immer wichtig, zum Beispiel nie so eine Übermutter zu sein und nur zu Hause. Das interessiert mich nicht. Also ich möchte auch noch ausgehen und ich gehe auch noch tanzen, ich gehe ins Kino. Also ich versuche beides unter einen Hut zu bringen und bis jetzt gelingt mir das ganz gut.
Toll. Sie sind musikalisch, Sie spielen Trompete und Klavier. Okay, Klavier, wunderschön, toll, kann ich mir auch ganz wunderbar vorstellen. Eine hübsche Frau am Klavier. Dann aber die Trompete. Das ist jetzt nicht so der Klassiker. Das ist jetzt nicht unbedingt das klassische Mädcheninstrument. Wie sind Sie denn zur Trompete gekommen?
Also ich habe in Hamburg im Schulorchester am Flügel gesessen.
Ja.
Und dann kam der Schulsenat und hat jedes Instrument gelobt in diesem Orchester. Bis auf das Klavier.
Oh.
Und dann bin ich nach Hause gegangen zu meinem Vater und meinte so, also jedes Instrument wird hier gelobt, vor allem die Trompeter und Posaunen, halt die laut sind. Ich möchte jetzt gern was Lautes. Du kannst ja aussuchen, Schlagzeug oder Trompete. Und meinte mein Vater, gut, dann fangen wir mal mit Trompete an. Und dann habe ich 4 Jahre Trompete gespielt, habe damit auch mein erstes Geld verdient tatsächlich für einen Kurzfilm von Michael Haneke, dessen Filmmusik ich eingespielt habe. Und dann habe ich in Berlin im Westend, als ich zur Schule gegangen bin am Theodor-Heuss-Platz, habe ich mich nach der Schule immer hingestellt auf den Theodor-Heuss-Platz und Trompete gespielt und habe ein bisschen Geld eingesammelt.
Wie schön. Ich stelle mir das auch sehr schwer vor. Ich habe in meiner Kindheit als Jungpionier mal Fanfare gespielt. Also ich habe es mal probiert, weil die einen gesucht haben, der irgendwas spielt, während die Fahne gehisst wird. Mhm. Mussten wir ja früher in der Schulzeit alle zum Fahnenappell antreten. Das tat weh an den Lippen vorn irgendwie mit der Zeit.
Ja, das ist eine Übungssache. Ne? Ja. Also man muss natürlich, bevor du spielst, musst du bestimmte Übungen machen und dann, also wenn ich jetzt mal ein paar Töne spiele, dann tut das sofort alles weh und es fühlt sich irgendwie sofort geschwollen an. Aber es gibt ja ein paar Übungen und wenn du jeden Tag übst, dann tut es nicht mehr weh.
Hornhaut an den Lippen dann später.
Okay. Nein!
Anna, Sie haben uns Musikwünsche mitgebracht. Was werden wir jetzt hören?
Ich habe letztes Jahr eine Band entdeckt, die heißen Von wegen Lisbeth.
Kenne ich auch.
Ich finde ich so lustig und die haben so humorvolle Texte. Mein absoluter Lieblingshit natürlich, wenn du tanzt.
Ich habe es gerade angesprochen, Sie leben im Prenzlauer Berg. Ich habe da auch mal gewohnt in der Dunkerstraße. Ich musste da weg, weil es mir irgendwie zu eng wurde. Also Parkplatz finden war immer eine Katastrophe. Mhm. Ich habe da manchmal eine halbe Stunde um die Blöcke fahren müssen. Es wurde auch immer lauter. Okay, ich habe mein Schlafzimmer nach vorne zur Straße raus gehabt, aber irgendwie musste ich dann die Stadt verlassen. Gibt's bei Ihnen eigentlich auch Momente, wo Sie sagen, das wird mir jetzt mal zu viel, ich muss hier mal raus und wenn es auch nur für einen Augenblick ist?
Ja, auf jeden Fall. Und die Momente, die nehme ich auch sofort ernst und versuche es umzusetzen, wenn es mir möglich ist, wenn es die Zeit mitmacht.
Überhaupt sagen Sie immer wieder, und das ist mir aufgefallen in Interviews, man geht zu selten spazieren, man ist zu selten draußen.
Ja, man ist irgendwie zu selten in der Natur, finde ich. Aber man trifft sich halt immer, wenn man sich mit Freunden trifft, im Café. Trinkt dann da, sitzt dann da auf seinem dicken Arsch und trinkt irgendwie einen Kaffee Latte mit viel Zucker, ich zumindest, anstatt mal irgendwie spazieren zu gehen. Ist viel schöner.
Was ist denn Ihr größtes Laster?
Zigaretten. Leider wirklich rauchen.
Okay, das ist interessant, weil Sie sind ja auch jemand, der sehr sportlich sein kann.
Ja.
Sie haben einen Fitnesstrainer, wenn es sein muss, an Ihrer Seite und machen dann bestimmte Übungen. Auch das ja irgendwie eine Art und Weise, seinen Schweinehund zu besiegen. Wie schaffen Sie das? Wenn ich mal Sport machen will, einfach weil ich der Meinung bin, okay, man fühlt sich dann wieder besser und man fühlt sich ja auch besser. Ich muss mich dann wirklich sehr, 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 sehr zwingen.
Ja, bei mir ist, also ich habe jetzt dieses Jahr bis jetzt wahnsinnig viel gedreht und hatte wirklich keine Möglichkeit, Sport zu machen. Keine Kraftreserven mehr dafür, morgens oder abends nach dem Dreh noch was zu machen. Und jetzt seit 4 Wochen habe ich wieder angefangen und mache so 3-4 Mal die Woche Sport und das ist funktioniert. Aber natürlich musste ich erstmal mich wieder überwinden und so. Das hat auch gedauert und ich war mit mir am Hadern. Habe mir dann meine Freundin Birte geschnappt, mit der ich gerne Sport mache und habe gesagt, du musst mich jetzt zwingen, dass wir das zusammen machen. Normalerweise bin ich das immer sonst bei uns beiden. Und dann hat sie das auch gemacht und seitdem läuft's. Und wenn ich dann einmal drin bin, dann geht's auch. Weil wie du sagst, dann ist das Gefühl danach ist so gut, dass ich Lust habe wieder auf das Gefühl danach.
Eine Frau, die fast jeden erdenklichen Filmpreis in ihren Regalen stehen hat, oder wo stehen die Preise eigentlich? Wahrscheinlich irgendwo im Keller, ist zu viel zu Hause.
Die sind jetzt ein bisschen aufgeteilt. Die stehen in einem Schrank, aber ganz unten tatsächlich. Aber einfach nur, weil ich es so komisch finde, die so zu präsentieren.
Ja, kann ich gut verstehen.
Das ist so, bin irgendwie wenig ich. Aber den Bambi, muss ich sagen, den habe ich stehen. Auch an einem komischen Ort, das klingt jetzt so merkwürdig, vor dem Gästeklo, aber das ist halt so ein, da stehen so 2-3 Preise.
Aber das ist ja auch eine schöne Figur. Der Bambi finde ich das so eine wunderbare. Genau.
Und meine Tochter hängt immer Ketten dran, das sieht auch immer hübsch aus.
Oh, wunderbar. Heute Abend erleben wir sie im ZDF Mehrteiler, Die neue Zeit, eine Serie, die anlässlich des 100-jährigen Bauhausjubiläums ins Fernsehen kommt. Werden Sie selber reinschauen?
Auf jeden Fall.
Das staune ich, weil eigentlich kann sie sich gar nicht sehen.
Das stimmt. Und ich habe auch mit den ersten Folgen, also rein persönlich von mir gespielt, wirklich Probleme. Aber ich glaube, ich schaue es nochmal, weil zu wissen, dass ich jetzt was gucke, was im besten Fall mehrere Millionen Menschen auch gerade gucken, das Gefühl finde ich schon wahnsinnig spannend und aufregend.
Sie haben es vorhin mal kurz angerissen. Vor ein paar Jahren, da haben Sie in Interviews oft von Selbstzweifel gesprochen. Waren immer so ein bisschen der Meinung, dass gerade jetzt in diesen Zeiten man richtig Gas geben muss, denn Schauspielerei ist im Prinzip eine Sache auf Zeit, irgendwann ist es vorbei. Wie ist es denn heute damit? Sind Sie da ein bisschen entspannter geworden oder gibt es diese Selbstzweifel immer noch?
Gibt's immer noch.
Ehrlich?
Ja, total. Aber ich glaube, vielleicht ist es auch einfach was, was ich brauche. Vielleicht ist es ein Abarbeiten an mir und von mir selbst, diese Selbstkritik, die ich brauche, um spielen zu können, um wieder neue Kraft zu tanken. Ich weiß es nicht. Aber ich bin jetzt auch gerade, sage ich recht viel ab, weil ich gerade keine Lust habe, irgendwas Mittelmäßiges zu machen. Und merke aber schon, oh, jetzt geht so langsam die Nervosität wieder los. Gibt's denn da überhaupt noch mal was Gutes? Also ja, auf jeden Fall. Ich habe das immer wieder. Und gerade auch, wenn man so tolle Sachen spielen durfte wie ich. Ne? Also der NSU war so ein High-Peak irgendwie, wo ich so dachte, boah, was soll da jetzt noch kommen? Jetzt ist es Bauhaus, ist das nächste Baby irgendwie gefühlt. Also da bin ich deswegen, das ist dann auch immer so ein großer Druck, ne, für die anderen Projekte, weil, also von mir aus gesehen, weil ich so denke, wer will denn das jetzt bitte übertreffen?
Sie spielen sogar in Musikvideos mit, einfach weil sie Lust drauf haben. Ja. Wie toll. Das machen ja einige ihrer Kollegen auch. Bjarne Mädel zum Beispiel, Lars Eidinger, genau. Heike Makatsch und. Zuletzt erst Bosse. Und der war vor 2 Wochen bei mir im Studio und hat da vom Spaß beim Drehen erzählt. Augen zu Musik an. Hier spielen sie eine Frau. Gut angetrunken und sehr schwer zu handeln. Wahnsinnig lustig.
Das hat mir viel Spaß gemacht.
Sind Sie diese Rolle Freestyle angegangen?
Ja, voll. Also ich meine, Aki und ich, also Bosse und ich haben, er hat mir gesagt, was passiert in der Nacht, dass irgendwie viel in diesem Einkaufswagen passieren wird. Und aber ansonsten wusste ich jetzt nichts. Und er hat gesagt, sei einfach besoffen. Also möglichst besoffen. Und dann habe ich das versucht und dann habe ich mich da so reingesteckt. Und irgendwie ging das dann ganz gut. Ich weiß auch nicht warum. Aber irgendwie, es hat mir viel Spaß gemacht. Es gibt da eine Situation, wo ich in so einen Kiosk reinrenne und dann so halb in so ein Regal reinfalle.
Da habe ich mich echt erschrocken, dass er aus nach wehtun.
Es hat überhaupt nicht wehgetan. Aber das Schlimme war, was ich nicht wusste, dass die beiden, die da drin standen, die wussten das nicht, dass ich jetzt gleich mache. Und die waren völlig verschreckt und haben gefragt, Frau Mürk, können wir Ihnen helfen? Und ich meine, nein, das ist alles gut, ich spiele doch nur.
Kann ich auch wirklich jedem empfehlen, es macht sehr, sehr Spaß zuzuschauen. Wie haben Sie beide sich eigentlich kennengelernt?
Wir haben uns auf einer Premiere kennengelernt, in der Kulturbrauerei in Berlin. Da stand Aki und ich bin zu ihm gegangen und habe gesagt, dass ich ihn toll finde, dass ich seine Musik gerne mag. Und dann sind wir so ins Gespräch gekommen, da war es irgendwie, und dann hatten wir Spaß miteinander und es war irgendwie positiv. Toll. Und dann hat er mich 2 Wochen später gefragt.
Erst vor wenigen Tagen gab es ja in Brandenburg und in Sachsen die Landtagswahl. Man hat ein knappes Ergebnis befürchtet, ein weiteres Erstarken rechter Parteien. Wie sehen Sie denn die politische Entwicklung in unserem Land mit Blick auf Rassismus und Populismus?
Also es ist natürlich nicht ganz so knapp, wie man es erwartet hat, aber es ist trotzdem knapp genug, finde ich. Also ich finde es trotzdem zu viel. Es ist einfach Wahnsinn. Was ja wirklich erschreckend ist, finde ich, das ist das Erschreckendste, ist, dass die meisten Wähler davon einfach junge Menschen sind. Also junge Menschen, die AfD wählen. Ja. Und das ist sozusagen, das sind nicht ältere Generationen, wo man vielleicht noch sagen könnte, okay, die sind aufgewachsen und bestimmt von ihren Großvätern wiederum und ihren Eltern und haben keine Chance, ihre Haltung zu ändern. So blöd genug, das könnte ich noch so akzeptieren. Aber es sind junge Menschen, wo ich das Gefühl habe, denen alles offen steht, die mir nicht sagen können, dass sie seit der Wende leiden und dass sie irgendwie keine Chance mehr haben. Das ist einfach Bullshit. Und das ist das, was ärgerlich ist und was erschreckend ist.
Soweit ich weiß, ganz anderes Thema, waren Sie erst vor ein paar Wochen für Dreharbeiten unterwegs. Dürfen Sie denn schon über anstehende Projekte reden? Oder kommt ein Nicken?
Schweißperle abgewischt. Ja. Ich habe gerade einen Dreiteiler gedreht, Unsere wunderbaren Jahre, für die ARD. An der Seite von Thomas Sabacher, Katja Riemann, Vanessa Leubel und Lisa Schlott. Es geht um eine Familiendynastie. Und dann habe ich einen Kinderkinofilm gedreht namens Lassie.
Ach, wie schön. Ja. Das ist dann auch ein Film, wo die Tochter dann mal wieder die Mama sehen darf.
Und ist genau für die Tochter gemacht, dieser
Film. Klasse. Sehr, sehr schön. Dann freuen wir uns zunächst über die neue Serie anlässlich des 100 Jahre Bauhaus-Jubiläums heute Abend, 22.15 Uhr im ZDF. Wer es nicht schafft, kann das Ganze gerne noch in der Mediathek anschauen und zwar ewig lange. Liebe Anna-Maria Mühl, vielen, vielen Dank. Ich sage einfach Anna, sonst klingt es wieder zu streng. Für das Gespräch, für Ihre Offenheit, hat mir sehr viel Spaß gemacht, Sie näher kennenzulernen. Und alles Gute für die Zukunft.
Vielen Dank, viel Spaß beim Schauen. Antenne Brandenburg.